Was war denn im Jahr 2025 der schönste Moment, den du nur deshalb erlebt hast, weil du jetzt weitgehend auf Alkohol verzichtest?
Das Auslassen des Oktoberfestes und stattdessen ein Urlaub mit meiner Tochter. Man muss ja fairerweise sagen, ich habe es ja nicht in der Gänze geschafft. Und zum Beispiel im Buch und fürs Buch war das Oktoberfest ein massiver Trigger und ich habe es da nicht ganz geschafft. Und dieses Jahr habe ich es.
Hey, Chris Sorell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Die Stammhörer vom Auf und Ab Podcast wissen, dass Felix Hutt schon einmal bei uns war und zwar ziemlich genau vor einem Jahr. Da hat er ein Buch darüber veröffentlicht, was dann sehr schnell auch Spiegel Bestseller wurde. Und zwar hat er von einem Selbstexperiment geschrieben, wie es ihm ergangen ist, ein Jahr kein Alkohol zu trinken. Dafür muss man wissen, er selbst hat sich als oder bezeichnet sich nach wie vor als Alltagsalkoholiker. Also nicht jemand, der mit dem Tetrapack 3 Liter trinkt und auf der Parkbank sitzt, sondern jemand, der einfach wie viele, viele Millionen von Menschen, wo Alkohol ein integraler Bestandteil des sozialen Ablaufs ist. Und er hat mit diesem Buch für viel Aufruhr gesorgt, viel Kritik geerntet, viel provoziert, viel polarisiert, auch viel Zuspruch erhalten von Menschen, die sich immer mehr entscheiden, auch weniger oder gar keinen Alkohol mehr zu trinken. Und jetzt, nach einem Jahr, wollte ich wissen, wie es ihm ergangen ist, ob er nach wie vor abstinent ist, auch was sein Buch bewirkt hat und deshalb ein sehr, sehr spannendes Update, wo es viele Überraschungen gibt, auch viele Dinge, die mich nicht wundern sozusagen. Und jetzt zum Dry January, wo viele Menschen entscheiden, für 30 Tage keinen Alkohol zu trinken. Es ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, um sich nochmal mit dem Thema Alkohol für einen persönlich, gesundheitliche Auswirkungen, aber auch die gesellschaftliche Rolle zu beschäftigen. Deshalb würde ich vorschlagen, wir steigen direkt ein in das Auf und Ab von dem Investigativjournalisten Felix Hutt. Felix, wie schön, du bist einer der wenigen, die zum zweiten Mal da ist und wir kennen uns ja schon seit Jahrzehnten und deshalb finde ich es ganz besonders schön, dass du wieder da bist. Erstmal herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne und mich interessiert wahnsinnig, was in den letzten 12 Monaten passiert ist. Für die Stammhörer, die wissen, dass du im letzten Jahr ein Buch hier vorgestellt hast, wo du ein Selbstexperiment skizziert hast, wie es ist, ein Jahr kein Alkohol zu trinken. Wir verlinken diese Episode auch, wollen auch nicht zu viel hier wiederholen. Jetzt steht natürlich die Frage im Raum, was ist passiert? Bist du nach wie vor hauptsächlich abstinent? Viele Fragen, aber vor allem auch, was du erlebt hast, was das Buch ausgelöst hat. Denn jetzt ist wieder Januar. Die Leute fragen sich wieder, ob sie vielleicht im Januar weniger trinken sollen. Dry January ist ein Riesentrend. Insgesamt hat diese ganze Alkoholdiskussion Fahrt aufgenommen, würde ich sagen, auch durch Menschen wie dich. Es gibt noch ein paar andere, die da auch sehr gute Bücher und Beiträge geschrieben haben. Meine erste Frage an dich, Felix, ist, was war denn im Jahr 2025 der schönste Moment, den du nur deshalb erlebt hast, weil du jetzt weitgehend auf Alkohol verzichtest?
Das Auslassen des Oktoberfestes und stattdessen ein Urlaub mit meiner Tochter.
Okay.
Das war für mich neu, weil auch im Buch kann man ja nachlesen. Du hast ja gesagt, ich habe ein Jahr ohne Alkohol. Man muss ja fairerweise sagen, ich habe es ja nicht in der Gänze geschafft. Und zum Beispiel im Buch und fürs Buch war das Oktoberfest ein massiver Trigger und ich habe es da nicht ganz geschafft. Und dieses Jahr habe ich es geschafft. Da habe ich, das war irgendwie wahnsinnig schön, da weg zu sein und in Apulien zu sein mit meiner Tochter.
Jetzt wohnt nicht jeder in München oder die wenigsten in München, die vielleicht das Oktoberfest auch so noch nicht kennen. Wir beide sind in München aufgewachsen und wissen, dass es für viele Menschen hier wirklich so ein bisschen auch Kulturgut ist. Nicht nur die mit dem Alkohol zugewandt waren, wie du es warst, sondern insgesamt einfach das Event der Stadt. Und es ist gar nicht so einfach, sich dem zu entziehen, wenn man in der Stadt ist. Und du hast ja auch viele schöne Erlebnisse gehabt damals und deshalb ist es sicher ein großer Schritt gewesen. Was hätte der Felix Hutt gemacht, wenn er nach wie vor so wie früher Alkohol getrunken hätte in dieser Zeit? Wie hätte das Oktoberfest dann ausgesehen?
Ja, dann hätte er sich wahrscheinlich schwer entziehen können und wäre wahrscheinlich mindestens 1-2 Mal heftigst abgestürzt, weil, das muss man jetzt auch sagen, die wenigen Male, die ich trinke, also ich trinke sehr selten, eher ausgesucht, aber ich hatte dieses Jahr zum Beispiel einen 50. Geburtstag von einem Freund und die wenigen Male, die ich dann trinke, da schaffe ich es nach wie vor nicht zu kontrollieren, was für mich dann auch immer ein Signal ist, es wieder bleiben zu lassen.
Das heißt, wenn du sagst, nicht kontrollieren, diese Ausnahmen münden dann in einem Konsum, der mehr Menge beinhaltet und zu einem Absturz führt?
Also man kann von einem kleinen Exzess sprechen. Es ist jetzt Gott sei Dank nicht mehr so wie früher, dass ich dann irgendwie Blackouts habe oder so. Aber trotzdem merke ich einfach, dass es mir dann schmeckt, dass mir dann dieser Rausch sehr gefällt. Und ich das einfach nicht schaffe, jetzt auf einem 50. Geburtstag mit 2 Gläsern anzustoßen, es dann wieder bleiben zu lassen.
Und da werden jetzt viele sagen, ach, der arme Kerl, mir gelingt das. Aber viele sind da auch nicht ganz ehrlich mit sich. Da werden wir nochmal in die Abstufungen gehen. Ich sag nur, das ist so der erste Impuls, den ich oft höre, dass man sagt, ja, die ein Alkoholproblem haben. Aber wenn man jetzt mal das Ganze kumuliert, auf eine Woche verteilt, auf ein Jahr, auf die Jahrzehnte verteilt, kommen bei vielen Menschen durchaus auch Mengen zusammen, die gesundheitliche Implikationen haben. Auch da wissen wir von vielen Studien mittlerweile, dass die Schwelle, ab wann es schädlich wird, viel, viel niedriger ist, als man ursprünglich dachte.
Genau, und viele sind natürlich auch mit sich selbst nicht ehrlich, weil wer gesteht sich schon gerne ein, dass er ein Alkoholproblem in irgendeiner Form hat. Und deswegen übertüncht man das dann. Und ich gratuliere allen. Ich gratuliere allen, die das schaffen. Die haben aus meiner Sicht kein Problem, die auf ein Event gehen können, sagen, ich habe einen Lieblingsalkohol, zum Beispiel Champagner, ein Glas trinken und danach das Event genießen ohne weiteren Alkohol. Glückwunsch. Ich kenne nicht so viele, ehrlicherweise.
Ich wollte eigentlich ein bisschen später drüber sprechen, aber jetzt passt es ganz gut. Du hast gesagt, du genehmigst dir ab und zu Ausnahmen, die sehr selten sind. Wie viele sind das so im letzten Jahr, einfach um eine Größenordnung zu haben?
Also da war der 50. Geburtstag, dann hatte ich mit einem anderen Freund, ich würde sagen vielleicht 5 waren es, zwischen 5 und 10. Und dann aber merke ich auch, dass es eigentlich gar nicht um den Alkohol geht. Mhm. Also ich sage dann nicht vorher, ich hätte jetzt so Lust auf eine Flasche Amarone, Rotwein oder sowas, sondern es geht um den Freund, um das Dazugehören. Ich hatte einen einzigen Abend im Schumanns. Da ging es mir darum, dass ich mal wieder dabei sein wollte, dass der Kellner nicht wieder mit den Augen rollt, wenn ich wieder irgendwie eine Ingwer-Schorle oder so bestelle. Also es geht mir da ums Dazugehören. Mhm. Was ich Gott sei Dank nicht mehr habe, sind tagelange Phasen. Also dass ich im Buch hatte ich das ja auch, dass ich im Sommer wirklich dann schwer wieder rausgekommen bin aus der Dynamik. Ne? Dass man dann, dass es einem am nächsten Tag auch noch schmeckt und man ist so leicht verkatert und man möchte und schießt dann gleich hinterher. Das habe ich Gott sei Dank nicht mehr. Mhm. Auch der Sommer hat mich nicht mehr in der Form getriggert. Auch da bin ich sehr froh drüber. Aber ja, also mir geht es manchmal einfach um das Gefühl, ich möchte nicht der Exot sein, ich möchte an dem Abend dann auch mal nicht drüber reden müssen. Weil das Buch hat natürlich mit sich gebracht, dass ich immer der Alkoholonkel bin, ja. Und immer da dann auch gleich wieder drüber gesprochen wird. Und in dem Moment, wo ich sage, ich mache mit, dann kann man richtig so ein erleichterndes Seufzen manchmal merken in der Runde. Ah, jetzt ist er wieder im Glied, ja.
Heute entspannt er sich mal,
unser kranker Mann.
Unser Asket in
unser
der Runde.
Unser Asket. Und darum ging es mir. Also ich habe da nie vorher gesagt, jetzt muss es mal ein Gin Tonic oder es muss ein Bier sein.
Ja. Über diese soziale Komponente möchte ich gleich noch ein bisschen detaillierter reingehen, aber was würdest du sagen, welche Kriterien erfüllt sein müssen, dass es für dich überhaupt einen Joker oder eine Ausnahme gibt? Also wie groß muss das Ereignis sein? Wie muss es aufgehängt sein? Denn die Grenze kann ja fließend sein. Aus 5 bis 10 Ausnahmen kann auf einmal wieder jeden Monat, jede Woche und auf einmal wieder 3-mal die Woche werden. Also was muss erfüllt sein, dass du sagst, ja, grundsätzlich bin ich trocken und trinke nichts, aber das ist für mich eine wohl dosierte und gut ausgewählte Ausnahme?
Also zum Beispiel ganz wichtig ist, dass das danach geregelt ist, dass ich danach frei habe. Also zum Beispiel bei dem Geburtstag, der war an einem Samstag und am Sonntag war frei. Meine neue Freundin war dabei, die auch immer ein bisschen auf mich aufpasst, sage ich mal. Ich wusste, das wird kein absolut ausuferndes Event werden. Ich wusste aber, ich werde einen Kater haben, weil ich bin entgiftet. Und wenn man jetzt dann was trinkt, dann tun die Kater einfach auch nochmal deutlich mehr weh. Mhm. Und ja, also das ist schon mal so wichtig. Und dann gibt es einfach so Events, wo ich mich nach wie vor schwer tue. Das waren 50 50. Geburtstag eines meiner engsten Freunde im Bayerischen Wald. Überraschungsgast war Charles Schumann, er verfolgt mich, der gute Mann, baut da im Garten eine Freiluftbar auf. Und natürlich hätte ich auch an diesem Abend sagen können, alkoholfrei. Aber da hat es mich dann gepackt, da hat es irgendwie auch dazugehört und gepasst. Und dann hatte ich hinterher auch irgendwie kein schlechtes Gefühl. Mhm. Bei den Abstürzen im Buch, muss ich sagen, hatte ich dann schon auch ein schlechtes Gefühl. Also es muss auch positiv besetzt sein. Es darf auf gar keinen Fall sein, irgendein gravierendes, negatives Ereignis und darauf dann trinken, weil dann wird alles multipliziert, dann wird alles schlechter. Mhm. Und das andere waren zum Beispiel auch ein Wiedersehen mit einem Freund aus der alten, mit unseren alten Trinkroutinen. Und der hat es, glaube ich, als Wertschätzung empfunden. Der hat es wirklich als Privileg empfunden, dass ich ihm zuliebe eine Ausnahme mache. Und da habe ich dann hinterher gedacht, das mache ich nicht mehr. Das habe ich seitdem nicht mehr gemacht. Das hat sich falsch angefühlt. Der 50. Geburtstag hat sich richtig angefühlt und das hat sich falsch angefühlt.
Weil du das eine für dich gemacht hast, das andere für die Erwartung anderer?
Genau. Mhm. Und das darf man nicht machen. Also man muss es nicht machen, man schuldet niemandem einen Rausch. Mhm.
Man schuldet niemandem Rauschen. Schöne Aussage. Du hast in einem sehr großen Artikel, der kürzlich rauskam, gesagt, man gewinnt auch viel, wenn man auf Alkohol verzichtet. Und da werden wir viele Beispiele noch finden. Kenne ich auch aus meinem eigenen Leben. Und zur Wahrheit gehört ja trotzdem auch, und du hast gerade ein bisschen anklingen lassen, dass man trotzdem auch verzichten muss. Also man darf das ja auch nicht so in den Himmel heben, dass man sagt, alles ist nur toll, wenn man auf Alkohol verzichtet. Was hast du dieses Jahr am meisten vermisst, wenn du wirklich hart geblieben bist?
Wie gesagt, ich bin in einer neuen Beziehung und wir sind in Urlaub gefahren und die hat ganz normal zum Fisch dann ein Glas Weißwein bestellt. Und ich saß dann da mit dem stillen Wasser. Und das hat sich manchmal falsch angefühlt, obwohl ich wusste, es ist gesund. Aber und die hat mir vorgemacht, wie man moderat, genießerisch trinken kann. Mhm. Und ich saß daneben wie einer, der wusste, er kann es nicht. Das war kein schönes Gefühl, weil ich hätte ja, wenn ich den Alkohol im Griff hätte, das Glas auch genießen dürfen, können, sollen vielleicht sogar. Ich kann es aber nicht. Da ist mir mein eigenes Versagen, mein eigener Makel auf dem Gebiet einfach sehr bewusst geworden. Und das tut schon weh. Und wie gesagt, die wenigen Ausnahmen haben mir dann aber wiederum bewiesen, dass ich damit richtig liege, mit einer gewissen Radikalität. Und deswegen bin ich auch keiner, der für Verbote ist oder so. Die, die das genießen können, sollen es auch genießen. Nur ich sehe es halt auch an vielen, dass sie es so wie ich auch nicht können. Mhm.
Als wir das letzte Mal hier vor ziemlich genau einem Jahr gesprochen haben, da hat es nur noch einen anderen Beziehungsstatus. Das heißt, da hat sich ja was entwickelt. Nimm uns doch da mal, ohne jetzt einzelne Date-Situationen durchzugehen, aber Fakt ist ja schon, dass Alkohol auch in einer Situation, wo man sich sozial vielleicht etwas verletzlich fühlt, wo man vielleicht auch ein bisschen lockerere Zunge haben möchte, vielleicht sich ein bisschen mehr Selbstvertrauen auch genehmigt, dass da Alkohol auch eine wichtige Rolle spielt. Wie bist du damit umgegangen, dass du in einer Situation, wo du vielleicht die eine oder andere Dame getroffen hast, nüchtern geblieben bist? Also es muss ja noch schwieriger gewesen sein, als es vielleicht schon mit ein, zwei Gläschen ist. Was waren da deine Erfahrungen?
Ja, genau das Gegenteil.
Okay.
Also schwierig gefallen ist es mir jetzt, als mir die Frau wirklich was bedeutet hat, weil ich da gerne mit ihr diesen Genuss geteilt hätte. Mhm. Als ich noch auf Dates gegangen bin, die mir eher weniger bedeutet haben oder beziehungsweise wo man einfach gar nicht in so einen Beziehungsstatus gekommen ist, da hatte ich das als angenehm empfunden mit der Nüchternheit, weil ich mir da sehr klar wurde und alles mitbekommen habe, Gerüche mitbekommen habe, was sie zwischen den Zeilen sagt, ein gutes Gefühl für die Person bekommen habe. Also da fand ich es nur am Anfang natürlich, wenn man sich noch gar nicht kennt und man geht zum Abendessen und sie bestellt ein Cremant oder ein Aperol Spritz und man kommt dann mit dem stillen Wasser, hat man natürlich auch sehr schnell wieder das Thema. Ich muss aber sagen, dass ich das Gefühl habe, das ist meine subjektive Erfahrung, dass Frauen da viel entspannter mit umgehen als Männer. Also ich habe immer das Gefühl, in Frauenrunden ist das Verständnis für Nicht-Trinken viel, viel höher als in Männerrunden. Bei Männern ist es doch auch so ein Beweisen der Männlichkeit und oh, was ist denn das für einer und so. Und das ist bei Frauen weniger der Fall, zumindest in meinem leben.
Dann noch ein Hinweis in eigener Sache. Ihr wisst vielleicht, dass ich einen sogenannten High-Energy-Club habe. Und für diesen High-Energy-Club ist eine exklusive Community von Menschen, die für sich entschieden haben, ein dauerhaft hohes Energielevel zu haben, trotz Stress, trotz Ambitionen, trotz sozialen Verpflichtungen. Und in Kürze werden wir wieder ein paar neue Mitglieder in diesen High-Energy-Club aufnehmen. Wir treffen uns da zweimal im Monat live per Zoom, um über die allerneuesten und wichtigsten Themen und Entwicklungen rund um das Thema Energiemanagement, Recovery, Performance zu sprechen. Und ich würde mich richtig freuen, wenn wir einige von euch da auch entsprechend begrüßen dürfen. Den Link zur Warteliste, die wir bald wieder aufmachen, findet ihr in den Shownotes. Und für alle Podcast-Hörer und Hörerinnen, die über diesen Link sich auf die Warteliste anmelden, haben wir ein ganz besonderes Willkommenspaket. Also es lohnt sich sehr und ich würde mich freuen, wenn wir uns da wiedersehen.
Wie hast du das Thema dann bei deiner jetzigen neuen Partnerin platziert? War das direkt im ersten Date ein Thema oder ist ja auch wahrscheinlich was, man spricht ja nicht direkt über seine Verfehlungen und Schwächen. Also wie ist dir das gelungen, sie damit nicht abzuschrecken?
Ja, da war das Buch schon draußen und damit war das Thema auch einfach präsent. Und das hat mir natürlich auch zu schaffen gemacht, weil ständig dann darüber gesprochen wurde. Und deshalb war das dann eher die Neugier, wie setzt du das denn in der Praxis um und muss es dann wirklich so unentspannt konsequent sein? Und wie gesagt, wenn ein Mensch das selber diese Abstürze nicht hat und das auch nicht nachempfinden kann, ist es natürlich auch nicht leicht. Also ich verlange da auch schon einiges an Verständnis, weil sie sagt, wie gesagt, ich kann nur noch mal auf den Urlaub zurückgehen. Wir sind hier zum Genuss und du bist da relativ, sage ich mal, verkrampft oder radikal. Und ja, aber Gott sei Dank hat sie sich da ein bisschen dran gewöhnt. Mhm.
Was ist sonst so außer einer neuen Beziehung im letzten Jahr entstanden? Das Buch, ich habe selber verfolgt, hat auch in der Presse ordentlich Fahrt aufgenommen. Im Januar sprechen viele über das Thema Dry January, werden wir auch gleich nochmal machen. Aber was sind so unabhängig von deinem privaten Umfeld jetzt für Themen entstanden? Ich habe zwischendurch gelesen, dass du in Schulen unterwegs warst, immer mal wieder ein Presseartikel. Aber was hast du so persönlich? Du hast ja auch eine gewisse Idee gehabt, was im besten Fall passieren könnte durch so ein Buch. Was davon hat sich bewahrheitet und was ist vielleicht nicht passiert, was du dir gewünscht hättest?
Ja, um mal mit dem Positiven gerne anzufangen, es gab schöne Events, schöne Einladungen, zum Beispiel, du hast es angesprochen, an der Berufsschule in Bad Tölz, wo ich genau den Menschen was mitgeben konnte, die noch an dem neuralgischen Punkt stehen, dass sie sich entscheiden können, welchen Weg sie gehen, ob sie jetzt in meinen Trinkmuster, von den Oldschool-Trinkmuster verfallen oder ob sie vielleicht doch ein bisschen bewusster daran gehen. Und ich habe schon das Gefühl, dass bei der jungen Generation sich da einiges tut.
Und was hast du ihnen da konkret gesagt und was kam auch für Fragen? Weil hier hören viele Eltern auch zu, die sich fragen, wie soll ich das Thema framen und kommunizieren, ja, in der Familie? Was sind deine persönlichen Erfahrungen da?
Ja, das war ganz interessant, weil zum Beispiel das ist zum Teil ja ein ländlicher Raum gewesen und da ging es darum, wie verhalte ich mich, wenn in meiner Familie, also wenn der Vater und der Bruder trinken. Mhm. Und ich weiß, dass es falsch ist und ich weiß, dass die sich ruinieren, aber die sind natürlich da, gibt's das Trachtenfest hier, das Fest hier, die sind da auch eingebunden. Wie kann ich da meinen Weg finden? Wie kann ich auch damit umgehen? Also ich habe da durchaus ein Bewusstsein gespürt, aber die sind natürlich auch am bayerischen Land eingebettet in viele alte Trinkroutinen, Trinkrituale, Feste. Dann habe ich gemerkt schon, dass man ehrlicherweise sagen muss, dass die Social Media Aktivitäten auch vor allem bei den jüngeren Frauen, Instagram und so, meiner Sache eher dienlich sind, weil die natürlich extrem auch körperbewusst sind und auch ein gutes Aussehen ist natürlich wichtig, weil man sich sehr viel fotografiert, filmt. Das gab es jetzt in unserer Jugend noch nicht so. Mhm. Und das hilft der Sache, weil die sagen sich dann auch lieber ein bisschen weniger, weil das ist ja für die Figur vielleicht auch nicht optimal. Also da gab es die lustigsten und die interessantesten Reflexionen, mit denen ich auch gar nicht gerechnet hätte. Aber was wichtig ist, retrospektiv kam dann das Feedback, dass mir ein Lehrer gespiegelt hat, dass das ein oder andere Mal einen Trinkanlass gegeben hätte und man dann gesagt hat, na, da denken wir doch mal kurz an Hood und wir greifen zur alkoholfreien Variante. Das ist natürlich dann sehr, sehr schön. Ich hatte einige solche Lesungen, Auftritte übers Jahr verteilt. Negativ ist natürlich, dass man, ich habe das mal gesagt, das ist ein Kampf nicht wie Don Quixote gegen die Windmühlen, sondern wie eine Ameise gegen eine Windmühle. Und so fühlt es sich auch wirklich an, vor allem im Sommer. Man braucht damit einfach nicht kommen. Die Leute sind ab Frühjahr, wenn es draußen losgeht, ich habe einfach das Gefühl, die Stadtviertel, die Schanigärten sind voll und man läuft da so durch und denkt sich, ihr wisst es doch auch alle ein bisschen besser, aber ja, es ist halt einfach überwältigend, wie verfügbar diese Droge ist, wie sie überhaupt nicht als Droge angesehen wird und wie sie einfach für viele auch zu so einem sozialen Abend im Frühjahr, Sommer gehört.
Du hast in unserem ersten Gespräch viel über Trigger gesprochen und wir sind jetzt am Anfang des Jahres, wo es nicht nur um Alkohol geht, sondern viele Menschen hinterfragen ihre Gewohnheiten. Manche Dinge wollen sie starten, andere Dinge wollen sie eher weniger oder gar nicht mehr machen, ob temporär oder dauerhaft. Und da spielen Trigger immer eine sehr wichtige Rolle. Also Trigger bedeutet etwas, was du siehst oder hörst, irgendein ein Impuls auf dein Nervensystem, der eine alte Verhaltensweise entweder lostritt oder dich dazu motiviert, etwas zu tun. Ganz einfacher Trigger wäre der Wecker am Morgen. Wir hören ein Signal und das sagt uns, wir sollen aufstehen. Jetzt hast du gesagt, dein altes Leben war voll mit Triggern. Das sind bestimmte Anlässe, bestimmte Mahlzeiten, bestimmte Orte, bestimmte Personen. Und das weiß man ja auch von Drogenabhängigen, dass es ganz, ganz wichtig ist, sich aus dem Umfeld zu befreien, um möglichst wenig Trigger auf einen wirken zu lassen. Das ist der einfachste Weg. Jetzt kannst du dich natürlich und willst es ja auch gar nicht aus deinem Leben rausziehen. Aber wie hast du es für dich geschafft, manche Trigger, die nach wie vor da sind? Wir haben Oktoberfest gehört, dass du die Stadt verlassen, aber das geht ja nicht immer. Aber wie hast du es geschafft, Trigger von deinem Impuls dann zum Glas zu greifen, ein Stück weit zu entkoppeln?
Ja, das ist die Qualität des Weglassens, die ist kostenlos, die kann ich jedem empfehlen. Das ist eigentlich es ist wirklich ganz leicht, weil es ist auch wie mit guter Ernährung. Man muss einfach viel Schlechtes auch weglassen. In meinem Fall zum Beispiel gibt es einfach in meinem Haushalt keinen Alkohol. Also er ist nicht verfügbar. Wenn ich abends um 22 Uhr was Aufregendes in einer Doku sehe oder einen Anruf bekomme, es gibt keinen Alkohol bei mir zu Hause. Und
sonst so ein Impuls gewesen wäre.
Ja, natürlich. Mhm. Wenn im Kühlschrank ein kaltes Bier ist, was man mal wegzischt und man hat einen schlechten Tag gehabt. Und natürlich, das dämpft schnell. Das wirkt, Alkohol ist ja so eine attraktive Droge, weil sie so schnell wirkt, ganz schnell ins Blut schießt. Ein kaltes Bier schmeckt vielleicht jetzt auch gar nicht so schlecht, tut gut. Ne? Und wenn da der Kühlschrank voll ist, natürlich. Ja. Und wenn ein Kumpel da ist und man hat zwei, drei von den leckeren Bieren zum Fußball und man hat zufällig noch einen schönen Weißwein stehen von der letzten Feier, dann wird der halt auch noch weggemacht. Ich meine, das kennen wir alle. Ich bin ja da kein Exot gewesen. Und indem ich die Verfügbarkeit zum Beispiel zu Hause, ich meine, das ist ganz einfach, zu Hause gibt es keinen Alkohol. Das ist eine Riesensache auch für die Kinder. Es gibt keinen Geruch nach Alkohol. Es gibt keine leeren Rotweinflaschen, die rumstehen. Es gibt zu Hause keinen Alkohol. Es klingt jetzt total banal, ist vielleicht für einige schwer in der Umsetzung, aber das ist zum Beispiel was, womit sich mein Leben sofort verändert hat, weil dann musste ich schon mal rausgehen, um es mir proaktiv zu suchen. Und dann, so hart es klingt, gibt es natürlich mittlerweile auch gewisse Anlässe, gewisse Feste, gewisse Runden, auf die man dann halt auch mal verzichten muss. Und da sind wir beim Thema von vorher oder was ich auch im SZ-Interview gesagt habe, aber dafür bekommt man ja auch wahnsinnig viel. Ne? Man lässt dann vielleicht mal das eine Fest aus, wo man weiß, da kann man sich nicht zusammenreißen, wacht aber am nächsten Morgen auf und hat natürlich ganz andere Kapazitäten dann.
Mhm. Ist spannend, was du gerade gesagt hast. Ich möchte es immer auch in Kontext von allgemeinen Gewohnheiten setzen. Letztendlich hast du gerade beschrieben, und das ist ja das Geheimnis von Routinen, das gewünschte Verhalten so einfach wie möglich zu machen, das System zu bauen, dass es da liegt, was man möchte, und das schwierige Verhalten mit maximal hohen Barrieren zu kreieren. Du hast es gerade an der Verfügbarkeit von Alkohol genannt. Das Gleiche gilt, wenn die ganze Zeit eine Tafel Schokolade auf dem Tisch liegt, wo man ist und man möchte weniger Schokolade essen, wird es halt schwierig, weil die Disziplin, die Willenskraft gefragt ist. Wenn man kann das Handy, wenn man sagt, man möchte am Abend weniger ans Handy, kann man es in einen anderen Raum legen. Ich gehe sogar so weit, dass ich es manchmal in den Keller abschließe, einfach um den Weg, um die Barriere hochzusetzen. Denn ich laufe nicht in den Keller, um kurz mal einen LinkedIn-Artikel zu prüfen. Aber wenn es halt neben mir auf der Couch liegt, dann ist der Reflex kurz mal da. Und es gilt für viele Dinge. Also wer jetzt überlegt, wie ich bestimmtes Verhalten intensivieren oder reduzieren kann, guckt mal in euren Alltag, in euer System, ob gewünschtes Verhalten eher befördert wird und ungewünschtes Verhalten eher schwierig gemacht wird. Denn man kann, wie du gerade sagst, schon einen Riesenschritt in die richtige Richtung gehen.
Und oft ist es nur weglassen, weil wir uns über diese falschen Routinen ja zusätzlich angehäuft haben. Die haben wir nie gebraucht. Wir haben ja früher auch kein Telefon um 22 Uhr gehabt. Sind da auch erwachsene Männer geworden, gesunde Männer. Das heißt, wir haben ja in unserer Gesellschaft, häufen wir ständig auf. Und indem wir einfach auch in der Ernährung, indem wir einfach da wieder runterschrauben und sagen, wir fokussieren uns auf das, was da ist, auf die, es klingt jetzt komisch, aber auf die Äcker, auf die Stelle, wo, auf das, was wir hier haben, jetzt zum Beispiel in Bayern. Wir haben ja wahnsinnig viel gute regionale Produkte. Und wir lassen mal das Ganze, die Schokoladen, die Chips, das Zusätzliche weg. Einfach nur die Qualität des Weglassens. Da muss ich jetzt noch gar keinen extra Schritt gehen. Da muss ich mich noch gar nicht im Gym angemeldet haben oder all diese kurzfristigen Maßnahmen. Wenn ich dann noch was zum 3 January sagen darf.
Bitte.
Du weißt ja auch vom letzten Jahr, ich bin da so ein bisschen skeptisch, weil das für mich halt immer so ein temporärer Anlass ist, womit dann alle ihr Gewissen so ein bisschen beruhigen, ein bisschen entschlacken und dann ab 1. Februar wird wieder weitergepichelt.
Karneval.
Da hätte ich mal einen Vorschlag, gerne den Dry January, ich bin immer für jeden Versuch, Alkohol wegzulassen, aber nehmt doch dieses Jahr mal den Dry August, mitten im Sommer, mitten in den Ferien und lasst es doch da mal weg. Da, wo es auch wirklich eine Challenge ist, weil im Dry January sind die Wirtshäuser und die Bars und so sowieso leer. Deshalb sind alle ausgefeiert vom Dezember, da war Silvester, haben alle ihren Kater. Das ist relativ einfach, weil da gibt es ja auch wenig Anlässe im Januar. Aber im August, zur Hochtrinkzeit, im Hochsommer, wenn alle irgendwie in Ferienstimmung sind, mal zu sagen, nee, jetzt skippe ich mal einen Monat und schau mal, was passiert und wie es mir geht. Das wäre auch mal für nächstes Jahr vielleicht ein ganz interessanter Ansatz.
Interessanter Ansatz. Ich möchte es auch hier wieder ein bisschen einordnen in Gewohnheitsbildung und die Wissenschaft dahinter. Eine Gewohnheit bilden besteht immer aus zwei Phasen. Das eine ist das Anfangen und das andere ist das Weitermachen. Und für die meisten ist das Anfangen das Schwierige. Und da ist schon ganz klar die Empfehlung, sucht euch eine Frequenz, einen Zeitpunkt in jeder Dimension, wo es einfach ist. Denn von 0 auf 1 zu gehen, ist immer das Schwierigste. Es gibt noch keine neuronale Verschaltung oder in dem Fall Alkohol eine sehr harte neuronale Verschaltung. Deshalb, wenn man jetzt zuhört, würde ich on top zu dem, was du gesagt hast, auf jeden Fall empfehlen, den Januar mitzunehmen, denn es ist wahrscheinlich zu keinem Monat des Jahres einfacher, in den Modus zu kommen, in die Entgiftung zu kommen, in die Vorteile zu genießen.
Ja, ich will dir überhaupt nicht widersprechen. Ich will da nur sagen, mein Appell ist, denkt nicht nur bis zum Januar, ne? Sondern versucht dann, euch neue Routinen zu schaffen und hört mal mit diesem Limit auf, dieses Dry January. Ja? Ja. Sondern sagt, okay, wie kann ich mir jetzt das bauen für Schritt 1 und wie kann daraus sich Schritt 2 und Schritt 3 entwickeln? Was mich immer stört, ist dieses Abgeschlossene am 3 January. Zu sagen, ich gehe Schritt 1, merk dann sogar, weil du merkst ja schon nach 4 Wochen, wenn du regelmäßig davor gedrungen hast, du merkst ja was, die Haut wird besser, du verlierst ein bisschen Gewicht, du merkst es am Schlaf, das weißt du auch. Und dann aber zu sagen, jetzt habe ich es abgehakt. Ich will den Leuten so ein bisschen Druck aufbauen und sagen, baut euch Routinen, die ihr über den Januar hinaus und dann macht doch mal im August, im Juli nochmal einen Check. Schiebt doch noch einen Monat rein. Und zwar dann, wenn es wirklich, auf gut Deutsch gesagt, wehtut. Ja. Und wenn du wirklich auch was weglassen musst. Und wenn du im Januar angefangen hast, vielleicht hast du es dann im Juli im Griff. Und wie gut fühlt sich das dann an? Ja.
Es gibt ja den Sober Oktober, so für die Fortgeschrittenen. Das ist ja auch nur, weil sich das reimt irgendwie. Aber ich gebe dir komplett recht. Ich kenne viele in meinem Bekanntenkreis, die wirklich schwärmen, wie gut sie sich im Januar fühlen. Ja. Und als ob es ein Gesetz wäre, im Februar wieder aufhören zu müssen, da kann man doch einfach sagen, häng noch die Woche 5 dran im Februar. Und wenn du sagst, du hängst an Karneval, Fasching oder wie auch immer, dann machst du da eine kurze Ausnahme und dann vielleicht wieder im März.
Ja, wenn du es kannst. Also man muss immer dazu sagen, auch bei mir, das habe ich übers Jahr natürlich auch gespiegelt bekommen. Ne? Es gibt einfach viele Menschen, die es nicht können, dieses An, Aus, Rein, Raus. Ja. Und denen rate ich einfach, lasst es bleiben, ne, so gut es geht, und sucht euch auch für den Fasching dann eine Lösung. Aber du hast es natürlich genau gesagt, mit dem Fasching kommt dann die erste Challenge im neuen Jahr, wo es wieder allgemeiner Konsens ist. Wir gehen jetzt alle auf den Viktualienmarkt, ziehen uns irgendwie Pappnasen auf und los, hoch die Tassen. Und schon bei der ersten Challenge vergessen dann viele, wie gut es eigentlich im Januar war. Mhm. Und dann kommt die Fastenzeit mit einem Starkbier, wo man auch eigentlich sagen könnte, jetzt schau mal, du hast den Dry January und du hast die Fastenzeit. Warum baue ich mir nicht die Brücke bis Ostern? Ja? Mhm. Schritt 1, 2, 3. Weil eigentlich gibt es dazwischen nur den Fasching als gesellschaftlichen Anlass. Ansonsten ist eigentlich, jetzt nehme ich mal München, Januar, Februar, März, April, sind das jetzt so die Monate, wo es so lustig ist, irgendwie zu trinken? Nee. Lustig wird es dann wieder im Frühjahr, wenn das Wetter schön wird und wir wieder die norditalienischste Stadt Deutschlands sind und so. Aber bis dahin könnte ich mir ja mal eine Brücke bauen. Mhm. Und dann habe ich halt nicht nur den Januar, sondern habe ich Januar, Februar, März, vielleicht ein bisschen rein in April und dann geht es mir vielleicht so gut, dass ich mir es grundsätzlich überlege. Mhm. Und aber nochmal, was mir wichtig ist, weil es übers Jahr auch immer so ein bisschen kam, ich bin nicht für eine Verbotskultur. Ich bin auch keiner, der den anderen Leuten jetzt ständig Ratschläge geben möchte. Ich selber schaffe es ja nicht hundertprozentig. Ja, ich bin ja das beste Beispiel dafür, dass ich angezogen werde von dem gesellschaftlichen Druck, von der eigenen Vergangenheit, die mich dann da auch manchmal triggert, dass ich mir manche Events selbst jetzt immer noch nicht ohne Alkohol vorstellen kann. Aber sich das mal grundsätzlich zu überlegen und über den Januar hinaus, das tut, glaube ich, richtig gut.
Also gerne mal in die Kommentare, egal ob YouTube oder Spotify, vielleicht auch ein bisschen so als gemeinsame Bewegung, als Accountability-Gruppe hier, wer sich committet, auch im Februar mal zu probieren, den Dry January einfach mal zu verlängern. Muss man auch nicht zwingend jetzt entscheiden, man kann den Januar abwarten, aber jeden Tag, jede Woche, den man das verlängert, gibt ja auch Selbstvertrauen, dass man sich diese Ausrede, die man sagt, ich könnte ja jederzeit aufhören, einfach auch mal beweist. Ja. Das heißt nicht, dass man bei null landen muss, aber es ist doch schön, sich diese Geschichte auch mal selber zu beweisen.
Ja, und man kann mich auf LinkedIn, man kann mich auf Instagram erreichen. Ich habe für alle ein offenes Ohr. Es gab viele, viele Fragen, weil man unterschätzt, wie viele, sag ich mal, aus der bürgerlichen Mitte sich unwohl damit fühlen. Ja. Also sich schwer tun, vor sich selbst und vor anderen ehrlich damit umzugehen. Und da bin ich so eine Art Ansprechpartner auch für viele geworden. Und ich versuche da immer, so gut es geht, zu antworten. Das heißt also gerne auch kontaktieren, keine Hemmungen haben, wenn es Fragen gibt. Aber nochmal, es ist eigentlich nicht so schwer, vom Januar bis Ostern mal zu denken. Also einfach diesen Dry January mal bis ein Dry Easter. Ja, einfach mal zu sagen, eigentlich, wenn wir ehrlich sind, gibt es dann nur dieses Faschingsbreak. Ansonsten gibt es eigentlich keinen Grund, sich die Ziele mal für nächstes Jahr so ein bisschen auch höher zu stecken.
Ich möchte mal zurückkommen zum Punkt, wie kann man Gewohnheiten korrigieren? Und du hast jetzt gesagt, weglassen, die Trigger zu Hause im direkten Umfeld weglassen. Und jetzt gab es ja auf der anderen Seite Events, wo du gesagt hast, da wurdest du schwach, auch da Haken dran, aber dazwischen ist ja noch ein Bereich, wo es dir gelungen ist im Alltag, obwohl der Trigger da war, obwohl es dich vielleicht gereizt hat. Da hat irgendeine Stimme in dir gesagt, jetzt komm Felix, ist doch wurscht, das eine Mal. Und dann war eine andere Stimme, die du dir kultiviert hast, die gesagt hast, nein, der Preis ist mir jetzt zu hoch. Kannst du uns da in ein, zwei Szenen mitnehmen, wie es dir dann auch gelungen ist, die für dein Wertesystem die richtige Entscheidung zu treffen, dich vielleicht umzudrehen und zu sagen, yes, da bin ich meinen Werten gefolgt und nicht meinen Instinkten?
Ja, eine ganz wichtige Hilfe ist natürlich auch Ersatz. Also zu sagen, da, wo ich die Zeit früher in der Kneipe verbracht hätte, wenn ich da natürlich jetzt zu Hause sitze und diesem Abend hinterher trauere, dann werde ich über kurz oder lang wieder an dem Tisch sitzen. Wenn ich aber die freie Zeit und meine Energie natürlich anders kanalisiere, dann komme ich ja gar nicht mehr so oft in die Verlockung. Bei mir, das weißt du auch, war es natürlich der Sport. Bei mir war es einfach so, dass ich wahnsinnig viel den Sommer auf dem Tennisplatz verbracht habe. Jetzt zurzeit Nummer 12 in Deutschland bin. Ich hoffe, das klingt jetzt nicht angeberisch bei den Herren. Überhaupt 45.
Nicht. Warum nicht
also,
Top 10?
So hoch wie noch schon lange nicht mehr.
Wer das Video heißt, nicht sieht, du siehst auch unter dem Pulli gut austrainiert aus. Also ich glaube, das täuscht
herzlichen
sich.
Herzlichen Dank, Christoph. Kriegst nachher dann die 100 Euro, die ich dir... Nein, Spaß. Nee, es ist natürlich wichtig, zum Ersatz zu finden, ne? Weil du hast damit wahnsinnig viel Zeit. Es hat dein Denken besetzt, eine Abhängigkeit, eine Sucht. Und das ist bei mir zum einen der Sport, zum anderen die Literatur, zum anderen Aktivitäten, mit der Tochter viel machen, rausgehen, wenn man sich viel mit Kindern befasst, überlegt, was man da anstellen kann, dann ist automatisch der Gedanke zweitrangig, was es jetzt zu trinken und zu essen gibt an erster Stelle. So, das ist schon ganz wichtig. Und dann sich vor Augen führen in dem Moment, was du gesagt hast, was sind auch die Konsequenzen? Ja, ich kann jetzt schwach werden, ich kann jetzt nachgeben, ich kann mich jetzt hinsetzen und die zwei Bier und die Flasche Wein und den Uso beim Griechen, ich kann mitmachen. Was heißt es dann für mich? In meinem Fall heißt es, dass schon in der Nacht danach ich wach werden, dass ich Kopfschmerzen habe, dass es mir schlecht geht und dass ich dann, sagen wir mal, auch eine melancholisch bis depressive Verstimmung bekomme. Weil ich es einfach nicht packe und mein Körper es auch nicht mehr packt und ich es ehrlicherweise auch ja nicht mag. Ich mache es ja gegen meinen Willen, um dazuzugehören. Und da sich dann schon mal kurz vielleicht eine Auszeit zu nehmen, zu sagen, Moment, ich gehe jetzt nochmal Hände waschen, bevor wir jetzt die Getränke aufstellen, oder ich gehe nochmal raus und telefoniere mit meinem besten Freund, der weiß, wie es mir in so einer Situation geht und sagt, du, es ist so lustig, es ist so skribbelt, keine Ahnung, es ist ein super Spiel gerade oder es ist so eine lustige Runde. Und der sagt dann, ja, kannst du machen, aber du weißt, wie du mich morgen früh anrufen wirst, in welchem Zustand. Und das ist schon ganz wichtig, sich da ehrlich zu machen und schon die Konsequenz auch ein bisschen mitzudenken, auch wenn das natürlich eigentlich total gegen den Rausch spricht. Ja, weil der Rausch ist ja genau dieses Nicht-Geplante, dieses Spontane, ich verstehe das auch. Ich vermisse das zum Teil auch. Ja, dieses Hemmungslose zu sagen, heute, ja, nach der Aufzeichnung gehen wir irgendwo hin und wir lassen die nächsten Stunden einfach alles auf uns zukommen. Uns ist alles egal. Das hat ja was sehr Charmantes. Nur muss man halt mit den Konsequenzen klarkommen. Und da wird mir schon auch gespiegelt, dass es bei mehreren, also bei vielen so ist, dass es natürlich auch mit Alter, mit Verantwortung, mit Familie nicht mehr so einfach zu vertragen ist. Ne?
Und ich möchte da eine Sache ergänzen, die in meinem Alkoholkonsum auch eine wichtige Rolle gespielt hat, und das ist die Frage der Identität. Also Verhaltensänderung funktioniert immer dann gut, wenn man das gewünschte Verhalten auch an sein Wertesystem oder an die Identität knüpft. Und da hilft so einen Satz zu haben, entweder ich bin der immer abstürzt, oder ich bin der morgens ausgeruht aufwacht. Also es ist wirklich mit einem ich bin die, Punkt, Punkt, Punkt. Denn Menschen möchten ungern gegen ihr Wertesystem, gegen ihre Identität leben. Das löst eine kognitive Dissonanz aus. Und das ist nicht der einzige, also es reicht nicht, aber flankierend mit den Maßnahmen, die du genannt hast, wenn du dich jetzt eher als der klare, der fitte, der gesunde Familienvater siehst und nicht als der Zampano, der als letztes die Bar abschließt, dann macht es was mit einem. Und das kann ergänzend, wie gesagt, nochmal das Zünglein an der Waage sein, ob man dann nach links oder nach rechts abbiegt.
Genau, man muss sich fragen, welche Person man da lieber hat. Und natürlich ist, wenn man Student ist, ist diese Figur, der auf dem Tisch steht und der die anderen animiert, natürlich unglaublich populär. Mit 46 ändert sich das dann ein bisschen und auf dem Tisch stehen kann manchmal auch peinlich werden. Was mir noch ganz viel geholfen hat, ist Zuverlässigkeit. Ja? In dem Moment, wo ich bezeichne mich ja als Alltagsalkoholiker, und das ist, da steht eine Abhängigkeit, vielleicht auch eine Sucht dahinter. Und in dem Moment, wo ich mich von etwas abhängig mache, bin ich ja für andere Dinge nicht zuverlässig, nicht planbar. Das heißt, verkatert bin ich natürlich schlechter als Vater, schlechter als Lebensgefährte, schlechter als Sohn, schlechter als vieles, ist ja klar, weil ich habe ja mit mir zu tun. Ich muss ja schauen, dass ich wieder einigermaßen auf die Reihe komme. Und das verkennen, glaube ich, auch viele, die dann Freitagabend hoch die Hände Wochenende, ne? Und dann hängt da aber eine Familie auch mit dran, ne? Und die unterschätzen, wie toll das ist, wenn man dann um 7.30 Uhr von den Kindern geweckt wird und halt nicht als erstes irgendwie schauen muss, wie man ins Bad kommt und irgendwie eine Aspirin sich schnell schmeißt, sondern sagt, sagt, ja, okay, Moment kurz, ich putze mir kurz die Zähne, dann geht's los. Ich bin Papa, ist einsatzbereit.
Da.
Diese Zuverlässigkeit auch im Job, ne? Wenn ich natürlich im Dezember viel auf Weihnachtsfeiern bin, ja, dann bin ich natürlich für meinen Arbeitgeber nicht so zuverlässig, wie ich es vielleicht sein sollte. Ja? Und das ist schon auch für mich ein ganz, ganz wichtiges Wort. Ich bin, seitdem ich nicht mehr trinke, seitdem ich den Alkohol aus meinem Leben verbannt habe, ein verlässlicherer Mensch. Das klingt jetzt nicht so sexy, ist aber mir und ist, glaube ich, generell ganz, ganz wichtig.
Ich probiere immer, mich auch in die Situation der Hörerinnen und Hörer zu setzen. Und an manchen Aussagen, die du triffst, habe ich so die Befürchtung, dass manche sagen, ja, bei ihm war es ja viel krasser. So, das ist ja so ein Alki oder so. Und ich meine, ich kenne dich, ich weiß, wie dein Verhalten damals war. Und ich weiß einfach, dass ganz viele Menschen es genauso handhaben. Nur sie sind nicht so ehrlich, wie du es jetzt auf den Punkt bringst. Und da wünsche ich mir einfach, dass alle wirklich, egal ob man jetzt selber viel oder wenig Alkohol trinkt, ist auf verschiedenste Bereiche. Wir könnten auch über Handynutzung sprechen. Das ist natürlich ein anderes Thema, aber alle sagen, ich könnte es ja auch lassen. So, und dann guckt man auf ihre Screentime und dann sind es 4,5 Stunden am Tag und dann beachtet man die Kinder viel weniger auf dem Spielplatz, weil man die Wahrheit in den Instagram-Reels hängt und so. Es zieht sich ja durch verschiedene Bereiche. Überall, wo Dopamin im Spiel ist, und das ist ja bei Alkohol der Fall, da sind wir alle wahnsinnig nah dran an der Sucht.
Genau, ich kann diese Abgrenzung total verstehen. Das ist ja auch der Reiz des Buches, dass hier keiner vom Rand der Gesellschaft die Hosen runterlässt, sondern einer aus der Mitte.
Nicht der Tetrapack, genau, Rotweintrinker.
Genau, der genau, womit sich ja so viele identifizieren können. Ne? Sonst würde das Buch ja auch nicht so polarisieren. Ja. Ne? Wenn man die einfach abschieben könnte und sagen, ja, das ist der Hood, ne? So war er halt und so, jetzt ist er halt geläutert, soll seine Botschaft erzählen, aber gut ist. Nee, so ist es ja nicht. Das triggert so viele, weil sie sich darin wiedererkennen, weil sie genau wissen, ich bin keine Ausnahme. Ich bin nicht irgendwie der crazy Alki, sondern ich habe mich von meinem Studium, von mit der Sozialisation, weil als ich 15, 16 war, übers Studium die 20er Jahre, die 30er Jahre, das ist Standard-Trinkverhalten, sage ich jetzt mal, in Deutschland. Das ist nicht außergewöhnlich. Und womit ich halt helfen will, ne, als Ratgeber oder als vielleicht Anstoß, ist zu sagen, okay, aber jetzt wäre doch der Zeitpunkt für uns alle, das mal zu hinterfragen. Mehr nicht, mach doch mal einen TÜV. Ja? Mach doch mal, drück doch mal die Stopptaste und guck, wie ich auch, guck doch mal, ob alles noch okay ist. Und wenn du dich weiterhin wohl damit fühlst und wenn du dein Gläschen Rotwein mal trinkst zum Genuss, ist doch alles fein. Aber wenn du dich jetzt nicht damit wohlfühlst, dann mach's mir doch ein bisschen nach und versuch was zu ändern. Ne? Mhm. Und was halt auch noch, also was ich dieses Jahr, wenn ich das noch sagen darf, was ich auch wirklich faszinierend war, ist die Unfähigkeit in Bezug auf unsere Gesundheit langfristig zu denken. Ja? Also wenn du mit den Leuten sprichst, Thema Altersvorsorge, dann erzählt dir jeder Zweite, ja, ich spare da so ein ETF an, ne? Da gebe ich jeden Monat 100, 150 Euro von meinem Geld und tue es auf den MSCI World, weil dann habe ich ja, wenn ich dann 65 bin und die Rente nicht reicht, habe ich mir ja über 30 Jahre toll was angespart. Und bei unserer Gesundheit und beim Alkohol ist diese Denke nicht möglich anscheinend zu sagen, wenn ich über 30 Jahre konstant eine Droge Abhebung konsumiere, ja? Konstant diesen Körper ruiniere zum Teil, dann kommt da auch die Abrechnung. Und umgekehrt, wenn ich es weglasse, tue ich dementsprechend meinem Körper was Gutes. Und diese Fähigkeit zu sagen, ich gehe jetzt mit 40, 45 in die Kneipe und knall mich viermal die Woche mit 4, 5 Hellen weg, ja, zu sagen, was daraus folgt. Genau wie beim ETF. Beim Geld ist der Deutsche anscheinend in der Lage zu sagen, ich überlege mir jetzt, was in 30 Jahren ist. Und bei der eigenen Gesundheit anscheinend nicht. Weil sonst würden sie sich anders verhalten.
Ja, ist eine schöne Analogie. Es gibt natürlich erklärbare Gründe. Das eine ist ganz sicher errechenbar. Beim anderen hat man Ausreden und sagt, bei dem hat es ja auch geklappt. Alle Raucher beziehen sich darauf, dass Helmut Schmidt über 90 wurde, etc. Also reden die Leute sich ja.
Dafür gibt es ja die Wissenschaft. Ne?
Genau.
Und da muss man auch ganz klar sagen, da habe ich mich natürlich jetzt auch die letzten Jahre viel mit befasst. Die Aussagen der Wissenschaft sind eindeutig.
Ja.
Und die Art und Weise, wie Alkoholkonsum unser Land beeinträchtigt, ist massiv. Ja. was Tote angeht, was Gesundheitsprobleme angeht, vor allem auch was Kosten. Wir reden gerade ganz viel über Geld in Europa und in Deutschland in der Politik und diese Kosten, die wir über die Allgemeinheit tragen. Ne? Also es ist ja so, dass die Steuern der Alkoholindustrie kommen direkt dem Bundeshaushalt zugute, ne? der Politik. Aber die Schäden, die daraus entstehen, die tragen wir alle solidarisch über die Krankenkassen. Das ist auch aus meiner Sicht die Antwort auf die Frage, warum da nicht anders rangegangen wird. Ne? Und da wundert es mich schon auch, dass man da nicht irgendwie langfristig mal sagt, wir wollen auch als Gesellschaft nicht immer alles auf die Politiker schieben, sondern wir wollen als Gesellschaft ein bisschen was ändern. Warum schieben wir unsere Kinder im Kinderwagen an die Supermarktkasse und die gucken nach links und neben ihren Überraschungseiern sind immer noch diese kleinen Fläschchen mit hochprozentigen Alkoholika, Chandré und so weiter. Da kann mir keiner erzählen, weißt du? Da kann mir keiner erzählen, dass das was mit Genuss zu tun hat oder dass das jemand irgendwie kontrollieren kann, sondern wenn du da zugreifen musst, dann, ne, dann solltest du es wahrscheinlich bleiben lassen.
Ich fand den Punkt extrem spannend, weil es war ein Grund, obwohl ich schon ziemlich aufgeklärt bin, was Alkohol und auch Werbung etc. betrifft, den habe ich immer übersehen. Direkt da, wo unsere Kinder links und rechts gucken, an der Kasse, wo Impulskäufe getätigt werden. Mittlerweile liegen auch Proteinriegel da, das gefällt mir gut, da greife ich ab und zu. Aber direkt daneben harter Alkohol. Und jetzt kann man sagen, okay, für Kinder ist das noch nicht relevant, die eh nicht trinken, lassen es. Aber das bedeutet für Menschen, die sich zusammenreißen müssen, dass an einem Punkt, an dem man nicht vorbeikommt, denn wir alle wollen Nahrungsmittel kaufen, das heißt, jeder muss durch diese Kasse, dass man da diesen Menschen antut, sich immer zusammenreißen zu müssen und dass sie getriggert werden.
Ich hatte einen Auftritt bei der Suchthilfe in der Pfalz, bei der Diakonie. Und das sind lauter Menschen, die trocken sind seit Jahren, die keinen Schluck mehr trinken dürfen. Und die sagen, es ist der Gang in den Supermarkt ist für sie ein einziger Qual, ne? Ein einziger Trigger. Das ist ultra schwer für sie, ganz normal im Supermarkt ihre Sachen zu kaufen, weil sie natürlich ständig, man kommt rein, links, rechts in den Gängen, man hat ständig diese Konfrontation, ständig diesen Trigger. Und nochmal, das geht jetzt hier nicht um die Leute, die in der Toskana auf dem Weingut gemütlich ein Gläschen trinken wollen. Die sollen ihr Gläschen trinken. Es geht um unsere Supermärkte und die Art und Weise, wie mit Sachen Geld verdient wird, die Menschen wirklich massiv schaden.
Jetzt können wir weitergehen. Wir beide lieben den Sport, wir beide lieben Fußball. Wenn man sich aber die Sportstadien ansieht, gerade bei internationalen Events wie Champions League etc., dann kommen da auch Anbieter, die Alkohol verkaufen. Du bist ja auch Investigativjournalist. Stell dir mal vor, du hättest den Auftrag, eine Doku, eine Reportage zu schreiben über Alkohol im Sport, über Alkoholwerbung im Sport. Was wären so die ersten Szenen, die du filmen würdest, wo du sagst, das bringt das Drama eigentlich gut auf den Punkt?
Ich würde in die Vereine rund um München gehen und schauen, wenn ein großes Spiel ansteht, wie da das Verhalten von zum Teil Jugendlichen ist, die dann sagen, wir schauen Bayern Champions League, wie so ein Abend aussieht. Und die dann halt in der Werbung auch noch damit, wie du sagst, konfrontiert sind. Es gehört einfach dazu. Die werden damit sozialisiert, dass es beim Gucken konsumieren. Die werden damit sozialisiert, dass man es als Mannschaft dann danach, ne, Druckabfall ist auch so ein Trigger, war bei mir früher natürlich auch so. Du hast Druck, du hast Stress, du hast ein Match oder einen Vortrag oder eine Präsentation und da baut sich Druck auf und dann willst du diesen Druck natürlich irgendwie, du brauchst ein Ventil und da dient natürlich der schnelle Alkohol häufig. Und das ist natürlich total falsch. Ne? Und da gibt es auch andere Ventile. Aber ja, da würde ich sofort ansetzen, um halt darzustellen, weil die Konzerne, die sagen dann, naja, wir machen doch aber Werbung für alkoholfreies Bier. Das tangiert doch die User nicht mehr. Oder wir schreiben doch dann drunter, bitte verantwortungsvoll genießen. Und da würde ich eben reinschneiden und sagen, guckt, so wird dann verantwortungsvoll beim FC so und so und FC so und so dann das Spiel geguckt. Ne? Und dann fahren die danach oft noch mit dem Auto nach Hause. Mhm. Also ne, da einfach die Realität zeigen, weil das ist natürlich, die versuchen uns da natürlich mit billigen Maßnahmen zu blenden. Ich habe gestern eine Whisky-Werbung, eine riesige gesehen, wo dann die Flasche ganz eisgekühlt und was weiß ich, jeder, der irgendwie da Lust auf sowas hat, dem läuft das Wasser im Mund zusammen und da stand ganz, 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 ganz klein drunter, bitte genießen Sie verantwortungsbewusst. Ja, und dann sagen sie, ja, wir sind ja verantwortungsvoll. Ne? Aber ich meine, das habe ich auch immer gesagt, dieses diese Kritik an der Alkoholindustrie, das ist wie bei vielen anderen Industrien auch, das ist ein kapitalistisches System, die versuchen die maximale Rendite für ihre Shareholder rauszuholen. Die Dynamik muss von uns ausgehen. Ja. Wir müssen als Gesellschaft sagen, wir wollen mit unseren Kindern nicht mehr am Supermarkt an der Kasse vorrollen und da stehen diese Fläschchen. Die sollen in irgendeiner Ecke, aber die sollen nicht so prominent hier präsentiert werden. Das müssen aber wir machen. Das wird uns weder die Politik noch die Alkoholindustrie abnehmen. Mhm.
Jetzt hast du ganz viel immer wieder in einem Nebensatz oder auch in einem Hauptsatz von Dazugehören, von Zugehörigkeit gesprochen. Und wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, dass Menschen bestimmte Trigger haben, vielleicht auch sagen, sie genießen das. Aber ich bin der festen Überzeugung, auch aus persönlicher Erfahrung, wenn der gesellschaftliche, soziale Druck schon im Kleinen, in kleinen Grüppchen, im Freundeskreis, auf Events etc. nicht da wäre, würden sich Menschen viel, viel leichter tun, weniger zu konsumieren. Ob man sich das so eingesteht oder nicht. Was würdest du sagen, ist das eine in der sozialen, in der zwischenmenschlichen Beziehung, was dir fehlt oder worauf du verzichtest, wenn du das Glas Wasser bestellst? Was ist das, was dir am allermeisten abgeht oder dich stört in der Situation dann?
Mich stört, dass ich in solchen Momenten immer noch proaktiv dagegen angehen muss. Also ich fühle mich immer noch in einer Rechtfertigungsrolle. Vor mir selbst vor allem. Die anderen sind da viel entspannter. Aber vor mir selbst so dieses, oh, jetzt gehöre ich nicht richtig dazu mit meinem Wasser. Und das ist wirklich schwierig. Ne? Mhm. Und das ist nach wie vor, glaube ich, für sehr, sehr viele einfach ein ganz, ganz großes Problem. Und da hilft es dann nur, wenn man auch drüber spricht und wenn man versucht, den einen oder anderen mit ins Boot zu holen oder auch sich an dem einen oder anderen aufrichtet. Ich habe zum Beispiel auch Freunde, die noch nie getrunken haben und die mal in den Vordergrund stellen und sagen, wie machst du das? Und sich an denen orientieren und nicht immer, ja, aber es ist nach wie vor für mich eigentlich der Hauptkampf. Es ist überhaupt kein Kampf, nach Hause zu gehen nach einem harten Tag und mir keinen Alkohol zu gönnen. Das ist überhaupt kein Problem. Es ist absolut selbstverständlich. Ich denke da auch überhaupt nicht mehr nach. Aber wenn ich jetzt wüsste, du lädst mich in 2 Wochen zu einem großen Geburtstag bei dir zu Hause ein, dann würde ich jetzt anfangen, mir schon Gedanken zu machen, wie gehe ich da strategisch vor, wie mache ich das? Und das zeigt mir halt einfach, wie schwer das ist, langfristig da rauszukommen.
Hast du so ein paar Formulierungen oder Verhaltensweisen, die sich für dich als hilfreich erwiesen haben? Weil, wie gesagt, viele, obwohl sie vielleicht in ein Event gehen und sagen, heute nicht, dann sind sie in dem Moment trotzdem vielleicht nicht schlagfertig genug, nicht stark genug und dann greifen sie doch zum Glas. Was hilft dir dann in den Situationen? Du hast vorhin von Telefonieren und vielleicht aus einer Situation rausgehen gesprochen, aber was sind Dinge, die dir helfen, die vielleicht auch anderen Menschen helfen?
Leider ab und zu eine Notlüge tatsächlich. Also weil wenn ich halt am nächsten Tag um 8 Uhr früh irgendwas habe, zum Beispiel auch einen Arzttermin oder irgendwas, wo ich nüchtern sein muss, dann sagt jeder normalerweise, ist okay. Mhm. Ne? Und vor allem nicht unterschätzen, was ist die eigene Stimme? Und wie wichtig ist man wirklich den anderen? Da habe ich auch so ein bisschen Fehler gemacht.
Erklär das mal.
Ja, weil ich habe mir häufig eingeredet, es ist den anderen viel wichtiger, als es wirklich war. Klar bringen die ihren Spruch, aber dann sind die ja mit ihrer eigenen Abhängigkeit, mit ihrem eigenen Triggern beschäftigt. Die wollen sich ja dann einen schönen Abend machen. Das heißt, viel ist dann die eigene Stimme, die ganze Zeit zu sagen, ich gehöre jetzt hier nicht dazu wegen dem Getränk. Aber das ist Quatsch, ne? Zu sagen, nee, ich sag's einmal ehrlich und dann rechne ich mit 1-2 Sprüchen von mir aus, aber damit hat sich's meistens auch schon. Es greift einen ja keiner an. Ja? Es wird ja, also oder vom Thema halt auch ablenken, eine Frage stellen. Ne? Das ist ganz wichtig. Weil da war bei mir viel auch die, muss ich heute schon sagen, selbstkritisch auch sagen, viel die Stimme im Kopf, weil ich selbst das so schräg fand. Ich fand das selbst so ungewöhnlich, weil ich einfach nicht damit sozialisiert worden bin, dass ich gedacht habe, ui, die gucken mich, aber die gucken dich nicht, aber die verfolgen ja ihren eigenen Spaß.
Wie hast du damals Menschen kommentiert, wenn du eine Runde abfällig geschmissen hast und sie sind mit sowas
abfällig
gekommen?
Abfällig. Ich weiß, wir hatten in einer Jugendtennismannschaft, als wir so 17 waren, 16, 17, einen, der partout gesagt hat, er trinkt nichts, er will auch nie was trinken. Mhm. Und da, ich war ja einer von den Anführern. Ich war immer vorne mit dabei und konnte auch nie genug kriegen und auch nie aufhören. Nee, ich war alles andere als als cool. Und ich hätte mich auch nicht gerne in der Runde, also den alten Felix und den neuen Felix, hätte ich nicht unbedingt gerne zusammen in einer Runde. Ja.
Und wenn du jetzt so nüchtern an so einem Tisch bist, die Sprüche sind geklärt am Anfang, du siehst, wie sich so ein Abend entwickeln, die Gespräche werden ein bisschen flapsiger, die Sprüche werden lockerer und du siehst das alles bei klarem Verstand und klarem Sinne. Was ist so die Beobachtung, die in dir dann wehtut? Überwiegt es, dass du sagst, wie schön, dass ich klar bin? Oder ist es die Trauer, dass du nicht da diesen Rausch gerade mitgehst?
Nee, es ist schon oft so, dass ich natürlich dann unterscheide zwischen denen, wo ich merke, die haben wirklich ein Problem, und denen, die einfach jetzt sich ein, zwei Bierchen gönnen, und wo ich merke, die haben, wo ich einfach spüre, man spürt ja dann schon in der Frequenz, in der Art und Weise, wie dann auch getrunken wird. Und es ist dann schon so, da habe ich schon ein bisschen jetzt auch so mit dem Buch so eine Art Helfersyndrom entwickelt, dass ich dann schon denke, Mensch, sollte ich mit dem vielleicht mal reden? Also ich gehe da eigentlich raus aus meiner eigenen Rolle und analysiere dann eher auch bei Älteren und wo ich merke, das geht seit Jahrzehnten so, dann lohnt sich's vielleicht mal oder bringt's nichts, vielleicht auch mal mit denen einfach zu sprechen. Ne? Mhm. Also, aber mir selber fehlt jetzt in den Runden nicht mehr so viel. Ich habe mich jetzt auch wirklich dran gewöhnt und die haben sich natürlich auch ein bisschen an mich gewöhnt. Ich glaube, da muss man wirklich auch sich immer wieder, was du gesagt hast, die eigene Identität. Was will ich denn wirklich für mich? Wen mag ich denn lieber? Ja? Mag ich mich jetzt, wenn ich jetzt 2 Stunden mitmache, oder mag ich mich lieber, wenn ich danach mich vielleicht nochmal abdusche, mir die Zähne putze, ins Bett gehe, am nächsten Tag mich gut fühle? Mag ich mich so lieber? Und wenn man sich da mal entschieden hat, dann ist es auch ein bisschen einfacher dann im Lauf des Abends. Mhm. Weil nochmal, das ist mir ganz wichtig zu sagen, man bekommt sehr viel. Es ist nicht nur, weil viele rollen dann immer mit den Augen und sagen, wie kannst du dir diesen Abend entgehen lassen? So jung kommt man nimmer zusammen und so weiter, ja. Und ich sage, ja, aber wir lassen uns morgen Vormittag mal telefonieren.
Ja, und ein wichtiger Punkt, auch das aus eigener Erfahrung, ist ja dann, wie wird der Vormittag verlebt? Weil oft ist es ja so, wenn man die Nächte durchmacht, dann ist der Vormittag qua Definition tote Zeit. Ja. Aber als ich zum Beispiel meine jetzige Frau vor 10 Jahren bald kennengelernt habe, wir haben am Anfang, wie viele, die sich neu kennenlernen, eher im Club die Nächte verbracht, auch ein bisschen was getrunken. Und ziemlich früh haben wir beide gemerkt, das ist eigentlich nicht die Art, wie wir unsere Zeit verbringen wollen. Und wir haben ziemlich schnell dann auf eher früh ins Bett ohne Alkohol umgestellt und waren am nächsten Tag um 6 Uhr in den Bergen und haben den Sonnenaufgang gesehen. Und dann kommt man ziemlich schnell dahin, dass die Alternative wirklich attraktiver ist. Da sind wir auch wieder bei Gewohnheitsbildung. Wenn man sich nur das vermeintlich Schöne wegknapst, ohne eine tolle Alternative zu haben, dann wird's hart.
Ja.
Genau wie du sagst vorhin. Wenn der Alkohol nicht da ist, man aber nicht weiß, was man sonst tun soll. Wenn aber eine Tochter da ist, mit der man auf einmal fit spielen kann. Also das Vakuum sollte idealerweise mit was noch Schönerem gefüllt werden, denn dann versteht unser Gehirn, es macht Sinn, so eine Art von Verhalten an den Tag zu legen. Und die Belohnung sollte nicht erst in 30 Jahren sein, dass man vielleicht im Rentenalter gesünder ist, sondern idealerweise am gleichen Abend oder spätestens am nächsten Tag.
Genau, also und man muss auch gar nicht so, wir zwei kommen jetzt halt vom Sport, und ich kann dann auch Leute verstehen, die sagen, Mensch, ich bin jetzt kein Leistungssportler, ja, ich werde jetzt deswegen nicht irgendwie Tennisturniere spielen. Spielt aber gar keine Rolle, weil selbst wenn du den Vormittag, wenn du einkaufen gehst und das genießt, über den Markt zu laufen, ganz anders da bist, eine Orange probierst, es gibt da so, die Sinne sind offen, und bei mir zum Beispiel war es ja nicht nur ein toter Vormittag, ne? Also bei mir, und ich glaube, so geht es vielen, es ist Minimum ein ganzer Tag, den du dann eigentlich wegschmeißen kannst, wo du auch gereizt bist, schlecht gelaunt bist, dann oft, sehr oft auch Schrott isst, weil dein Körper natürlich die ganzen Mineralien rausspült. Das sind dann da geht man dann halt den Döner essen oder man geht zu McDonald's, und damit fühlt man sich ja auch in Wahrheit nicht wohl. Das wird dann immer so glorifiziert. Heute haben wir uns wieder eine scharfe Pizza bestellt, aber na, man mag es ja auch nicht so wirklich. Und das fällt halt alles weg, und man hat diesen Tag. Und in meinem Fall waren es sogar 2 Tage jetzt, 2, 3 Tage, bis ich wieder richtig klar war. Und das ist immer ganz, ganz wichtig zu sagen, wer möchte ich sein? Hast du vollkommen recht. Wer möchte ich sein? Wie mag ich mich ehrlicherweise am liebsten? Weil da können einem die vom Abend dann auch nicht helfen, wenn ich mich in der Früh nicht ausstehen kann. Da bin ich dann in der Nacht bin ich wieder alleine mit mir. Das ist wichtig, dass ich mich mag und leiden kann. Und dann, wie du sagst, ne, was Schönes finden und das Vakuum dann auch nutzen. Und das kommt dann ganz schnell. Und irgendwann, das ist auch vielleicht die Botschaft für viele, es verselbstständigt sich auch. Ja? Also jetzt reden wir immer noch über so eine Ausnahme und crazy und Dry January und mal weglassen. Aber irgendwann so bei mir ist das Alltag. Ich denke gar nicht mehr drüber nach. Ich habe jetzt diese Zeit, ich habe zum Teil natürlich, hat man auch mehr Geld, weil man weniger in der Gastronomie lässt, muss man auch ganz klar sagen. Alkohol ist teuer. Ich habe neulich Mittag gegessen, da habe ich gesehen, ein Helles kann bis zu 6,70 Euro mittlerweile kosten. Und diese Zeit dann zu füllen, das ist einfach wunderbar, kann ich jedem nur empfehlen.
Ich möchte mit dir zum Schluss noch über Freiheit sprechen, denn das ist in der Diskussion, wird es auch oft missverstanden. Da gibt es ein schönes Zitat von dir: Wenn Menschen dir zuhören, würden sie jetzt vielleicht denken, der hat ja mit allem recht, aber ich möchte doch selber entscheiden, wie ich meine Zeit verbringe, ob ich Alkohol trinke etc. Und setzen das Thema Alkoholgenuss oder Alkoholgebrauch bis hin zu Missbrauch immer in so einen Freiheitsgedanken. So, jetzt sagst du aber, dass aus deiner Sicht Alkohol trinken müssen, bis hin zu einer Sucht überhaupt nichts mit Freiheit zu tun hat, sondern es die Freiheit eher einschränkt. Also gib uns doch bitte nochmal deine Perspektive, warum du glaubst, dass du dich in deinem jetzigen Setting viel freier fühlst, als du es eigentlich gemacht hast, wo du vermeintlich noch 5 Grade hast sein lassen und vielleicht weniger diszipliniert gelebt hast.
Ja, ich glaube, das große Missverständnis ist, dass wir häufig darüber sprechen, als sei Alkoholkonsum so eine Art Lifestyle-Entscheidung. Mhm. Ne? In Wahrheit ist es auch eine sehr starke physische Sucht. Das habe ich ja auch gemerkt, als ich dann weggelassen habe. Und natürlich suchst du dir dann bewusst die Anlässe. So, zum Beispiel war ich mit meiner Tochter am Spielplatz und habe gesagt, sie hat, Papa, ich habe Hunger. Das trifft sich gut. Was magst du essen? Vielleicht ein Kaiserschmarrn. Wunderbar, dann gehen wir ins Wirtshaus meiner Wahl. Da gibt es dann für mich das Augustiner und für dich den Kaiserschmarrn. Das heißt, bewusst oder unbewusst gestaltet man sich dann so die Tage auch so. Man geht zum Grillen, trinkt dann da 2-3 Bier, dürfte eigentlich schon nicht mehr mit dem Auto nach Hause fahren, trinkt dann aber noch 2-3 Bier drauf, weil man halt sagt, naja, es ist ja Sommer, es wird mich eh keiner. Das sind alles natürlich schon Vorstufen für Alltagsalkoholismus, so wie ich ihn erlebt habe. Das hat jetzt noch nichts mit denen zu tun, mit den Menschen, die wirklich in die Klinik müssen. Der würde ich nie im Leben einen Ratschlag geben wollen. Mhm. Und das ist schon mal ganz, ganz wichtig zu entscheiden. Es ist keine Lifestyle-Entscheidung, sondern das ist eine ganz, ganz schwierige Abhängigkeit. Und wenn man dann natürlich der Marketingindustrie folgt, ja, und sagt, da gibt es ja die berühmte Jever-Werbung, wo der eine Mann sich im Trenchcoat ins Schilf fallen lässt mit dem Jever-Pilz. Ja, und du denkst, Gott, wenn ich so ein frisches Jever, dann bin ich an der Nordsee und habe dieses Lebensgefühl in den Dünen. Das ist Freiheit. Ja, wenn du dir eins aussuchen kannst, und wenn du dabei belassen kannst, ist es vielleicht Freiheit. Wenn du aber jeden zweiten Abend irgendeine Form ein Jever und ein Korn oder einen Schnaps brauchst, dann ist halt keine Freiheit mehr. Und weil du auch gesagt hast, jeder soll es, genau wie du sagst, jeder soll sich selber zu dem Schluss kommen. Ich bin niemand mit einem erhobenen Zeigefinger, der sagt, so und so sollt ihr es machen. Das sind, hier in dem Buch sind meine Erfahrungen, es ist mein Case. Und es gibt Gott sei Dank aber genug Menschen, die sich davon inspiriert fühlen und die sagen, ja, das möchte ich auch mal probieren. Ich möchte auch einfach mal, viele haben es ja noch nie mal über Monate weggelassen. Die sind, seit sie 16, 17, 18 sind, so sozialisiert, dass sie es an so einen Zeitraum nie weggelassen haben. Das heißt, die können in Wahrheit ja auch gar nicht mit uns, also die können die Erfahrung ja gar nicht teilen. Mhm. Und Gott sei Dank tut sich da jetzt einiges. Aber Freiheit ist natürlich in unserer Gesellschaft, wenn ich das jetzt noch sagen darf, das ist jetzt ein bisschen, ist natürlich sowieso so ein Wort. Wo sind wir denn frei? Wir sind sozial voneinander abhängige Wesen. Wir sind im Straßenverkehr. Wenn ich mir die Freiheit nehme, mit 250 meinen Porsche über die linke Spur, über die Autobahn zu steuern, dann beeinträchtige ich die Freiheit von der Frau, die vielleicht den LKW einfach langsamer überholen will. Wenn ich mein Leben lang mich totsaufe und irgendwann auf der Intensivstation lande, dann habe ich vielleicht ein Bett, was vielleicht jemand anders auch gut gebrauchen könnte. Also wir sind hier in der westlichen Welt alle in einem sozialen Kontext integriert. Das heißt, dieses Modewort Freiheit, ja, das wird oft verwechselt mit, die Industrie stellt uns ein Konsumangebot zur Verfügung. Ob das jetzt gut oder schlecht für uns ist, können wir in einem anderen Podcast besprechen. Mhm. Und wir haben dann die Freiheit zu entscheiden, welches Konsumprodukt wir davon, das wird dann oft gemeint. Das ist aber natürlich keine Freiheit, wenn ich von diesem Produkt abhängig bin. Mhm.
Macht sehr viel Sinn. Was ist denn für dich, Felix, jetzt im Blick auf 2026, das Ziel? Ist für dich das, so wie es jetzt in 25 gelaufen ist, ein stabiles Setting, wo du sagst, damit bin ich happy? Oder sagst du, da besteht eine Rückfallgefahr, ich möchte eigentlich noch mehr runterkommen? Was ist für dich jetzt auch öffentlich kommuniziert, sozusagen dein Statement, dein Plan fürs kommende Jahr?
Ich möchte es noch mehr eingrenzen. Also Ich würde am liebsten wirklich schaffen, gar nichts zu trinken. Aber, und das ist vielleicht der Unterschied zu einigen Gruppen, jetzt zum Beispiel der AA,
die anonyme Alkoholiker,
sollte es passieren, sollte mir ein Ausrutscher passieren, bin ich gnädig und gütig mit mir selbst. Mhm. Und dann war auch nicht alles davor schlecht. Ja? Dann, wenn ich 4 Monate geschafft habe und es passiert was, dann habe ich 4 Monate geschafft, das war eine Leistung. Also ich versuche auch den Leuten immer zu erklären, setzt euch auch mit diesen Geburtstagen und mit diesen Fristen. Die entscheidende Frage ist ja nicht die, ob es mir einmal passiert, sondern die entscheidende Frage ist, was passiert rund um dieses eine Mal? Ist es eine Ausnahme gewesen und komme ich sofort wieder raus und bin mir bewusst und habe eine grundsätzliche Entscheidung für mein Leben getroffen, so wie ich? Oder ist dann die Gefahr, dass ich am übernächsten Tag den nächsten Anlass und dann wieder reinrutsche? Und ja, da, toi, 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 ist mir bislang, das ist mir nie passiert. Also ich habe dann wirklich geschafft, die Ausnahme auch Ausnahme sein zu lassen. Aber wenn du mich nach meinen Wünschen für 26 fragst, würde ich mir ein alkoholfreies 26 wünschen.
Und auch das nochmal in den allgemeinen Kontext der Gewohnheiten kreiert. Das ist vielleicht das wichtigste Element, gütig zu sein, wenn man mal einen Schritt daneben gegangen ist. Denn am Ende, wie du sagst, geht es nicht darum, einmal 10 Wochen zu schaffen, und wenn man dann so enttäuscht ist, dass diese Serie gerissen ist, dann wieder komplett in den alten Modus zu fallen, sondern wichtig ist, wie man die nächsten 30 Jahre verbringt. Und wenn in diesen nächsten 30 Jahren auf dem Weg 10, 20, lass es 100 Ausnahmen passiert sind, man aber direkt wieder in den gütigen Modus kommt, wo man vorher war, dann hat man gewonnen. Denn es geht nicht um Ununterbrochenheit, jetzt nehmen wir mal anonyme Alkoholiker raus, wo der einzelne Kontakt zum Alkohol sofort wieder zum Rückfall führen kann. Aber wenn wir an Gewohnheiten insgesamt sprechen, ich erlebe es immer wieder, Menschen sagen, sie wollen jetzt jede Woche 3-mal joggen gehen, obwohl sie vorher noch nie joggen waren. Dann halten sie das voller Motivation des Jahreswechsels bis Anfang, Mitte Februar durch, und dann ist die erste Woche, wo sie gestresst waren, wo sie vielleicht krank waren, und dann hat es nur einmal geklappt. So, okay, jetzt ist ja kaputt. Auf einmal gehen sie gar nicht mehr joggen, weil die Motivation dieser Serie weg ist. Also zieht euch bitte nicht an einzelnen Serien auf, sondern guckt, dass ihr langfristig den Karren in eine etwas bessere Richtung bewegt.
Und ganz wichtig, seht es nicht als Ego-Projekt. Wir reden jetzt viel introspektiv, was passiert mit mir, wie geht's mir in der Runde, wie geht's meinem Körper und so weiter. Aber das, wie ich mich im Kontext mit Alkohol verhalte, hat Auswirkungen auf meine Umwelt. Die engste Auswirkung ist meine Tochter, in deinem Fall sind es die Kinder. Wenn die zu Hause mitbekommt, dass es da keinen Alkohol gibt, dann übernimmt die das genauso selbstverständlich, wie wenn sie mitbekommt, dass der Papa sich jeden Abend um 18.30 Uhr die erste Helle aufmacht. Und die Menschen, mit denen man sein Leben teilt, die Eltern, die Arbeits-, also man ist da nicht alleine, ne? Da profitieren auch viele davon, und man lebt vor, nicht weil ich jetzt hier schlaue Reden führe, sondern durch praktisches Leben und Erleben. Und das ist vielleicht auch noch ganz wichtig, weil das ist auch so ein bisschen Charakter von Leuten, die Abhängigkeitssymptome. Abhängigkeit ist ja ein sehr egoistischer Prozess, ne? Man muss ja ständig diese Abhängigkeit für sich selbst befriedigen. Aber wenn ich weglasse und es mir besser geht, dann profitiert ja das ganze Umfeld davon. Und ich kann natürlich jetzt jeden Abend mein Helles aufmachen und dann meiner Tochter mit 14, 15, wenn sie das erste Mal nach Hause kommt, die große Standpauke halten, oder ich kann es ihr einfach vorleben, dass ihr mit 14, 15 klar wird, was sie da macht, und dass sie mit ihrem Papa auch drüber sprechen kann. Ja, und das ist auch nochmal ganz wichtig. Das ist nicht nur so dieses Lifestyle-Ego, jetzt machen wir mal einen Dry January, so wie du sagst, joggen, ja, sondern das ist ein lebensverändernder Prozess, und der sehr, sehr viele Vorteile mit sich bringt.
Absolut. Und Danke, dass du nach wie vor, ich weiß auch mit Risiken verbunden, ich weiß auch, dass du bei dem Buch lange überlegt hast, ob du das so in die Öffentlichkeit tragen sollst. Diesen Stempel wirst du wahrscheinlich nie wieder los, aber so ein Stempel, der mit Verantwortung kommt. Wie sagt Spider-Man so schön, mit großer Kraft entsteht große Verantwortung. Und da bist du auf jeden Fall eine treibende Kraft einer Bewegung, die ich für sehr sinnvoll halte, die manchen auch auf den Zeiger geht. Du kriegst auch viel Gegenwind, aber du hast breite Schultern, nicht nur physisch, sondern auch emotional und da wirst du viele Menschen mitziehen. Also vielen Dank dafür.
Gerne.
Und die letzte Frage, du hast sie jetzt vor einem Jahr schon mal gehört, aber sie ist immer Teil dieses Podcasts. Wenn du jetzt mal von Alkohol ein bisschen abstrahierst und vielleicht auch ein Update zum letzten Jahr, da habe ich sie dir schon mal gestellt, wenn du so auf das Auf und Ab deines Lebens zurückblickst, vielleicht jetzt speziell auch auf die letzten 12 Monate, was ist daraus für dich die allerwichtigste Erkenntnis?
Ehrlichkeit mit sich selbst nach wie vor ist ganz, ganz wichtig. Und es kommt einfach auch nicht ohne Schmerzen. Also unsere aktuelle Wohlfühlindustrie will uns oft das Gefühl geben, du nimmst eine Abnehmenspritze und dann ist alles fein. Oder du trinkst den Shake und dann wird alles gut. Oder du kaufst dir die Schuhe und dann rennst du wie ein Marathon-Weltmeister. Nein, das ist hart. Das ist ein harter Prozess und ich bin jetzt am Anfang vom dritten Jahr und ich struggle und ich kämpfe und ich habe Verlockungen und ich laufe auch über den Weihnachtsmarkt und habe die Nase im Wind. Es ist immer wieder Tag für Tag neuer Challenge. Das ist jetzt, ich hatte auch gedacht, vielleicht wird das alles ein bisschen lockerer. Es wird teilweise selbstverständlicher, aber nicht einfacher. Und das muss man akzeptieren, dass gute, lebensverändernde Prozesse, die einem gut tun, mit einer gewissen Selbstdisziplin verbunden sind. Sonst macht man den Leuten was vor. Und wir machen den Leuten leider so ein bisschen was vor zur Zeit, indem wir so diesen Insta-Lifestyle ja verkaufen. Da brauchst du ja nur eine Spritze nehmen, brauchst nur in das Gym gehen. So einfach ist es nicht. Auch da die Qualität des Weglassens. Ne? Das beginnt alles mit dem Körper, mit einer gesunden Ernährung, mit wieder Lesen, mit einer geistigen Frische, ne, die viele nicht mehr haben, weil sie den ganzen Tag in das Ding reinstarren. Letzter Satz, dann lässt der Felix deine Hörerinnen und Hörer in Ruhe, aber stell dir doch mal vor, ich würde jetzt einen Titel machen, ein Jahr, ein Mann, ein Jahr, kein Smartphone. Das ist doch die viel krassere Droge, wenn wir ehrlich sind.
Absolut. Haben wir auch hier viel drüber schon gesprochen. Da habe ich auch große Leidenschaft in dem Thema, weil ich auch sehe, wie es Menschen kaputt macht. Ich verstehe die Physiologie auch dahinter, was mit deinem Dopaminsystem etc. macht. Da mache ich mir noch mehr Sorgen, was Jugendliche betrifft, um ehrlich zu sein, als Alkohol. Aber da sprechen wir mal zu einem anderen Zeitpunkt drüber.
Ins Buch soweit ist.
Genau. Felix, vielen Dank. Es war wie immer schön. Lass uns nächstes Jahr zum neuen Update treffen. Dir alles Gute. Ich würde dir wirklich wünschen. Ich bin immer, da habe ich so ein Helfersyndrom, wenn ich merke, dass Menschen ein ehrliches Interesse haben, ein Ziel zu erreichen, dann bin ich am Start. Und wir telefonieren jetzt nicht wöchentlich, aber ich kann dir anbieten, immer wenn du zweifelst, ob du jetzt trinken sollst, ruf mich Tag oder Nacht an und wir werden drüber sprechen. Und wenn du es möchtest, dann helfe ich dir, links abzubiegen und nicht rechts zum Glas.
Alles klar. Herzlichen Dank.
Mach's gut.